ARD Sounds.
Hi, mein Name ist Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich liebe es, mir über alles und nichts, manchmal auch zu viele, Gedanken zu machen. Heute, war der Wald früher wirklich besser? Das ist immer das Erste, was ich ganz automatisch mache, wenn ich in den Wald gehe. Tief einatmen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es gibt kaum einen Ort in der Natur, an dem ich mich so wohl und ruhig fühle wie im Wald. Und letztens laufe ich so mit unserem Hund Heidi durch den Wald und atme tief ein und plötzlich steigt mir der Geruch von Dieselmotoren in die Nase. Ein paar Meter weiter rumpelt ein fetter Harvester über den Boden und macht einen nach dem anderen Baum platt. Ich raste aus, denke ich. Mann, Leute, da hat man mal noch so ein Stück halbwegs intakte Natur vor der Haustür und jetzt kommt ihr und macht es auch noch kaputt? Warum müssen wir Menschen eigentlich immer alles zerstören, was wir in die Finger bekommen? Ich wünsche mir den wilden, alten, unberührten Wald zurück. Sherwood Forest oder sowas. Ich wünsche mir den Harz zurück, bevor wir eine Fichtenmonokultur draus gemacht haben. Der Wald war doch früher ohne uns viel besser. Für die Tiere und Pflanzen, fürs Klima und ja, damit letztlich wohl auch für uns. Oder?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Ich spreche über diesen Wunsch mit Henrik Hartmann vom Julius-Kühn-Institut. Er ist Professor für Waldschutz, hat fast 20 Jahre in Kanada gelebt, dort Forstarbeiter gelernt und Waldökologie studiert. Und Hartmann hat einige Zeit als Aussteiger im Wald in einer Hütte gelebt. Und wenn also irgendjemand diesen Wunsch nachvollziehen kann, dann sicher er, denke ich.
Also das eine mit Mensch ist schlecht und ohne Mensch ist gut, kann ich nicht teilen und hindert uns halt auch oft daran, dass wir konstruktiv und positiv eingreifen können. Weil wir sind ja immer sozusagen in dem Verdacht, alles zu ruinieren.
Wir gehören einfach dazu.
Ich meine, es ist alles andere ist ja auch völlig hirnrissig. Ich weiß nicht, bei welcher Bevölkerungszahl wir jetzt global angekommen sind, aber wir sind ja so dominant auf diesem Planeten. Wir müssen uns doch dazu rechnen. Wir können uns doch nicht da rausnehmen.
Also ich verstehe das manchmal nicht, was wir da für eine Auffassung entwickelt haben.
Naja, also wenn ich mir anschaue, was für ein Desaster wir aktuell in unseren Wäldern anrichten, Monokulturen hochziehen und riesige Flächen intakte Natur zerstören, dann verstehe ich das sehr wohl. Denn das ist doch das Ergebnis davon, wenn wir uns einmischen. Die kahlen Hügel im Harz, wo traurige tote Fichtenstämme in den Himmel ragen. Tote Flächen, das ist doch falsch.
Die Leute, die diese Fichtenbestände geschaffen haben, haben im gesellschaftlichen Zusammenhang damals alles richtig gemacht. Das war ein Land nach einem Krieg, Reparationsleistungen. Der Wald ist ja wie so ein Sparschwein. Dann geht man dann rein und rodet und dadurch wurden diese Reparationsleistungen erbracht. Ja, und dann hat man zerbombte Städte und denkt darüber nach, okay, wie kriege ich dieses Land wieder aufgebaut? Und dann pflanzt man natürlich das, was schnell wächst und eine gute Holzqualität hat. Und das war die Fichte. Man hat doch eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Und dann kommen Menschen 80 Jahre später und sagen, was haben die denn da verbockt? Die haben ja wirklich nur Fehler gemacht.
Nein, Henrik Hartmann geht da gar nicht mit mir mit. Er vergleicht den Wald mit einem Acker. Da ärgert sich ja auch niemand über den Mähdrescher. Nichts anderes ist der Wald, sagt er. Eine Nutzfläche des Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, da läuft und lief nicht immer überall alles rund und richtig, aber uns deshalb komplett rauszurechnen und so zu tun, als müssten und könnten wir jetzt plötzlich alle Wälder nur noch sich selbst überlassen, ist keine Option, sagt er. Stopp, denke ich. Aber ein Wald ist doch so viel mehr als nur ein Acker. Er ist Lebensraum, grüne Lunge, wertvolles Ökosystem. Uralt. Es gibt doch einen Grund, warum die Fichten im Harz jetzt alle krepieren. Die hatten da nichts zu suchen. In einem unberührten Urwald hätten die Borkenkäfer nicht so leichtes Spiel gehabt.
Auf der anderen Seite spiegelt ja eigentlich schon diese Idee des Urwaldes ein Stück weit so diese verschrobene Auffassung des Menschen da, dass ein Urwald nur da existieren kann, wo es keinen Menschen gibt. Amazonas zum Beispiel. Auch da ist es aber so, dass der Mensch da substanziell eingegriffen hat und auch nachweislich eingegriffen hat, wo der Mensch in den letzten, da gibt es Untersuchungen bis 14.000 Jahre zurück, dort Siedlungen hatte Und das Erstaunliche daran ist, dass gerade in diesen Siedlungsbereichen die Artenvielfalt, die wir ja sozusagen als eines der tollen Kriterien ansehen, warum jetzt ein Urwald so wertvoll ist, dass gerade besonders dort die Artenvielfalt, die pflanzliche Artenvielfalt, besonders groß ist.
Also was Hartmann da sagt ist, da wo der Wald im Amazonas jetzt am artenreichsten ist, da hat der Mensch früher schon sein Unwesen getrieben, hat Pflanzen eingebracht, die ihm nützen, hat andere klein gehalten, die stören, hat den Wald so genutzt, dass immer das da war, was für den Mensch richtig und wichtig war. Okay, aber vielleicht waren sie im Amazonas ja auch im Einklang mit der Natur unterwegs und vorsichtig und nicht so wie die Axt im Walde. Nö, lässt er mir auch nicht gelten. Im europäischen deutschen Raum kann man das quasi 1:1 auf die Hutewälder übertragen, sagt er. Also Wälder, in die die Bauern früher ihr Vieh zum Fressen reingebracht haben.
Und die haben natürlich dann auch die ganze Verjüngung platt gemacht. Und diese Hutewälder sind aber heute auch Artenvielfalt-Hotspots und meistens geschützt. So, und die sind menschgemacht. Und die wären in dieser Form gar nicht möglich, wenn der Mensch damals kein ökologisches Desaster angerichtet hätte. Also alles, was man heute überhaupt nicht, um Gottes Willen, Teufelswerk, macht man gar nicht, wurde da gemacht. Und das sind heute geschützte Wälder, die durch eine enorme Artenvielfalt geprägt sind.
Der alte, unberührte Wald von früher ist ein völlig unsinniges Märchen, sagt er. Ein nostalgisches Hirngespinst gab's noch nie. Es gibt auch nicht den Wald. Es gibt wilde Wälder in Reservaten, Wirtschaftswälder mit Monokulturen, Erholungswälder, Schutzwälder, Stadtwälder und viele andere. Der Wald hat viele Gesichter und er war und ist schon immer auch ein menschlicher Nutzraum. Wir waren da schon immer drin unterwegs und haben gefällt, gepflanzt, genutzt, gestaltet, verändert. Der Wald liefert nicht nur Ökosystemleistungen, sondern vor allem auch Holz, Nahrung, Medizin, Naherholung. Der Wald spuckt also ordentlich in die Hände fürs Bruttosozialprodukt. Seit jeher, könnte man sagen. Auch die Steinzeit war nämlich eigentlich keine Steinzeit, sondern eine Holzzeit. Nur das Holz hat sich eben nicht so gut überliefert wie die Steine. Aber, puh. Ich komme da immer noch nicht ganz mit. Man kann einen lebendigen Wald doch nicht ausschließlich auf Zahlen reduzieren und so gierig kalt ausbeuten. Warum so emotional? Fragt Hartmann.
In dieser Art der Emotionalität, wie ich das hier erlebt habe dann und jetzt natürlich auch noch weiterhin erlebe, habe ich in anderen Ländern bisher in der Form noch nicht gesehen.
Die Deutschen und ihr Wald. Die deutsche Eiche auf dem 50-Pfennig-Stück. Schwarzwaldromantik. Walden gehen, Waldbaden, der Märchenwald der Gebrüder Grimm oder auch der Teutoburger Wald mit dem Hermannsmythos.
Klar, und dann gibt es natürlich diese Begriffe wie deutsche Eiche, was natürlich völliger Hirnriss ist. Es gibt keine deutsche Baumart, da haben wir kein Patent drauf, haben wir nicht erfunden. Und die gibt es auch nicht nur in Deutschland und auch so woanders. Und Deutschland ist auch kein Buchenland, die das ja auch schon oft getitelt wurde. Die Buche ist jetzt gerade in dem Gebiet Deutschlands angesiedelt, weil die klimatischen Bedingungen hier sehr gut waren für die Buche. Und es sieht jetzt eher so aus, als ob wir langsam uns von der Buche verabschieden müssten.
Also wenn ich das jetzt mal überspitze, heißt das. Wir klammern uns an ein Bild von einem Wald fest, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt und auch nie gab. Aber wir tun alles dafür, dieses Bild zu schützen, zu konservieren. Wir hassen es, wenn der Wald verändert wird. Wir kochen vor Empörung, wenn alte Bäume gefällt werden. Wir ziehen angewidert die Stirn in Falten, wenn darüber nachgedacht wird, neue, klimaresiliente Arten in unseren Wäldern zu pflanzen. Buchen sollen verschwinden, weil sie nicht aufs neue Klima klarkommen? Auf gar keinen Fall. Lasst uns mehr davon pflanzen. Die Eichen sind die nächsten Fichten und die Bestände sind alarmierend krank. Verdrängung, wird schon gut gehen. Wir klammern und denken, früher war alles besser, statt, was können wir in Zukunft besser machen? Also, war der Wald früher wirklich besser? Vielleicht ist die Frage Murks. Wald ist nämlich immer ein Produkt seiner Gegenwart und der Bedürfnisse der Menschen, die mit ihm leben. Und der Wald ist per se immer zukunftsorientiert. Den Setzling, den der Förster pflanzt, den wird er in seinem Leben kaum noch selbst fällen. Die Veränderungen im Wald waren nur bis jetzt halt immer so langsam, dass man sie nicht im Laufe eines Försterlebens mitbekommen hat. Das ist jetzt anders. Danke Klimawandel. Aber das wird den Wald letztlich nicht jucken. Der hat schon alles überlebt. Eiszeiten, Meteoriteneinschläge, die Dinos, die Mammuts, alles.
Ich glaube, über den Wald an sich müssen wir uns in der Beziehung gar keine Gedanken machen. Wir müssen uns um uns selbst, glaube ich, Gedanken machen und wie wir das hinkriegen, dass wir diesen Wald weiter haben, der uns ja das Leben auf diesem Planeten spendet. Ohne den Wald gäbe es uns halt hier jetzt auch nicht. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, aus den Fehlern, die wir vorher gemacht haben, zu lernen. Und wir haben auch jetzt die Möglichkeit, mit dem ganzen Schlamassel, den wir angerichtet haben, ne, klimatische Entwicklung, dass wir dem Wald dabei unterstützen, dass der in 80 Jahren für unsere Enkel auch noch das bringt, was wir brauchen, damit wir weiter gut leben können.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Maike Zumhoff.
Was hat euch gefallen und was können wir noch besser machen? Schreibt uns an großefragen@mdr.de.